Ich lese den Predigtext, der steht im Markus Kapitel 4, Abvers 35. Markus Kapitel 4, Abvers 35. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten Jesus auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch der Wind und das Meer sind ihm gehorsam. Der Apostel Paulus schrieb die erste Kapitel von seinem Römerbrief folgends: Es ist schon aus der Schöpfung aus klar für jeden Mensch, der existiert, dass es einen Gott gibt, der ewig ist und der mächtig ist und der die Welt erschaffen hat. Das sagt der Paulus dort so. Und er hat guten Grund, wieso dass er das so sagt. Bereits der griechische Philosoph Aristoteles ist einer der bedeutendsten Leute, die je gelebt haben. Er hat fast die ganze Wissenschaft, alle Wissenschaften erfunden, selbstständig. Er hat gesagt: Wenn du nur mal logisch überlegst, wie die Welt beschaffen ist, und wenn du dir das ganz gut anschaust, kannst du von der Vernunft her zu gar keinem anderen Schluss kommen, als dass es einen Gott gibt, der gut ist, der es schon immer gibt und der macht, dass alles, was auf dem Planet existiert und was überhaupt im Kosmos existiert, dass das läuft. Und dann ist er nachher noch zum folgenden Schluss gekommen: So ein gutes und glückliches Wesen interessiert sich nur für das Beste, was es überhaupt gibt und ist nur für das Beste zuständig und ist nur fürs Beste, weiss ums Beste. Und dann ist er zum Schluss gekommen: Also wenn Gott nur ums Beste weiss und sich nur mit dem Besten beschäftigt und nur das Beste gut genug ist, dass er sich mit ihm beschäftigt, heisst das, Gott beschäftigt sich nur mit sich selber. Weil Gott ist das Beste. Und aus dem heraus gibt es noch heute sehr viele Leute, die sagen: Du, es kann schon sein, dass Gott existiert. Es kann schon sein, dass es ein Wesen gibt, das die Welt erschaffen hat. Das ist durchaus möglich. Aber würde so ein mächtiger Gott tatsächlich sich für dich interessieren? Ist das nicht riesengroße Arroganz und ein Hochmut zu denken: Du, wo ein Staubkorn bist auf dem Planet Erde, wo wiederum nur ein Staubkorn ist in der ganzen Milchstraße, und die Milchstraße selber ist wiederum nur ein Staubkorn im ganzen Universum, ist es nicht richtig arrogant, dass ein Wesen, wo so viel grösser ist als ein Staubkorn von einem Staubkorn von einem Staubkorn, sich für dich interessieren sollte? Aber auch manchmal im Leben eines Gläubigen kann es so sein, als Christ, dass man denkt: Jetzt in der Situation, wo ich da persönlich bin, oder wo ich in meiner Ehe bin, oder wo meine Gemeinde ist, oder wo sich vielleicht das Christentum zur Zeit befindet, in meinem Land oder weltweit, wo ist Gott da in dieser Situation? Interessiert sich Gott überhaupt für mich? Oder interessiert er sich nicht für mich, interessiert er sich nur für andere? Ich empfinde Gott als abwesend. Und scheinbar scheint Gott zu schlafen. Und die Bibelstelle beschäftigt sich sehr, sehr stark mit dem, weil das ist nicht nur einfach eine Geschichte, die aufgeschrieben worden ist, wo mal passiert ist, sondern sie hat stark symbolische Bedeutung und sie zeigt uns sehr viel über die Frage, sorgt sich Gott denn überhaupt um uns? Jesus ist unterwegs und er ist auf dem See Genezareth unterwegs und es wird da mit See übersetzt. Jetzt etwas sehr Wichtiges, um die ganze Geschichte zu verstehen, ist, damals der See Genezareth hat als Meer gegolten. Jetzt sagen vielleicht die einen, aber Moment mal, der See Genezareth, ein Meer, das ist ein bisschen seltsam, das ist doch kein Meer. Vielleicht hat jemand jetzt da eine Geografie studiert oder gerade in der Schule Geografie und denkt, See Genezareth, ein Meer, also ich weiß nicht so. Also ich kann nur sagen, damals hat das als Meer gegolten. Und das Meer hat im ganzen Nahen Osten und auch in der Bibel eine besondere Bedeutung. Schon ganz am Anfang der Schöpfung, da gibt es das Meer, wo Gott die Welt erschafft. Das Meer ist das Erste, das um ist. Und da heisst es, dass der Geist, es ist Finsternis, ist über dem Urmeer gewesen und der Geist Gottes ist über dem Meer geschwebt. Und dann hat Gott aus dem raus die Welt erschaffen. Da ist nichts rum gewesen, außer das Chaos von dem Meer. Das Meer im ganzen Nahen Osten ist immer ein Symbol gewesen für das Chaos, das in dieser Welt passiert. Und zwar, die Welt, das ist grundsätzlich, da ist etwas rum, aber da gibt es immer die Kräfte, die macht, dass alles zerfällt. Und für das ist das Meer ein Symbol gewesen. Und es ist ganz interessant, wenn man dann die ganze Bibel durchliest, das Meer ist dann auch ein Symbol für die Völker, die sich gegen Gott erheben. Das ist das Völkermeer. Und ganz am Ende von der Bibel in Offenbarung 21 heißt dann, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott herabkommen, wie eine geschmückte Braut für einen Mann. Und da steht ein ganz kurzer, komischer Satz, und da heißt, und das Meer, das war nicht mehr. Also vielleicht sehr schade für die, die denken, also jetzt wenn ich neue Himmel und neue Erde wäre, hätte ich schon gerne Strandferien gemacht. Ich muss euch leider enttäuschen, das wird nicht möglich sein. Aber wieso steht das dort? Weil schon von Anfang an ist das Meer ein Symbol für das Chaos in dieser Welt. Ein Symbol dafür, dass die Welt von Anfang an so beschaffen war, dass es möglich war, dass das Chaos die gute Schöpfung der Welt kann beeinflussen zum Negativen. Dass Metall kann rosten. Dass alles, was man früher oder später aufbaut, kann zerfallen. So gut, wie man das mal anfängt. Aber es ist einfach ein Chaos, wo früher oder später einfach entsteht. Also das ist nur ganz einfach, wenn man irgendwo eine Wohnung hat oder ein Zimmer hat, man kann es aufräumen, so viel wie man will, früher oder später, es bewegt sich einfach immer von selber zum Chaos hin. Also ich habe noch nie, und man muss es wieder bewusst aufräumen. Also ich habe noch nie erlebt, dass es umgekehrt ist, nämlich dass man plötzlich dass im Chaos anfängt und es tut sich dann selber zur Ordnung auforganisieren. Das ist übrigens eins von den Argumenten, ein grob gesagt, vom Aristoteles, wieso, dass es Gott muss geben, weil es kann nicht sein, dass man mit Chaos einfach anfängt und das organisiert sich dann zur Ordnung auf. Das muss irgendjemand organisieren und zur Ordnung führen. Was ist jetzt? Was sagt jetzt das? Jesus ist unterwegs, er ist auf dem Meer unterwegs und der See Genezareth, das Meer, das ist etwas, man kann sich wirklich, wenn man sich überlegt, man kann verstehen, wieso das als Chaos-Element gilt. aus einem ganz einfachen Grund. Da hat es plötzlich hat das können zu einem Sturm kommen. Also das ist noch heute so, innerhalb von ein paar Minuten, von wenigen Minuten kann es zu einem richtigen Sturm kommen. Das hat man nicht gesehen. Also vielleicht mit einem Wettersatellit könnte man das wissen und so weiter. Aber die hatten ja damals keine Wettersatelliten gehabt und nichts. Also innerhalb von kürzester Zeit kann es einfach wirklich umschlagen. Und das ist ein riesiger Sturm. Und Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs auf dem See und an anderen Ufer. Und er ist am Schlafen. Und plötzlich, was passiert? Seine Jünger sehen, jetzt ist es genau passiert. Und sie als Fischer haben sie gewusst, das ist nicht gut. Und was jetzt wirklich passiert, ist, das Meer, die Wellen schlagen rein von dem See Genezareth. Und alles, die Jünger wissen, jetzt müssen wir Wasser schöpfen. Das ist, wenn wir jetzt Wasser rausschöpfen, dann werden wir da ertrinken, dann geht das Boot unter. Und also, wir schon ein Beispiel in der Einleitung gehört, also so ein Boot, das kann wirklich untergehen. Also nicht nur, wenn es gegen einen Eisberg fährt. Das Boot kann also jetzt müssen wir etwas machen. Jetzt müssen wir uns helfen. Und was macht Jesus? Der schläft. Man weiss, die Jünger wissen nicht, ja, merkt er das überhaupt? Also, ich meine, es tut so mega, der Sturm, also irgendwann sollte er vielleicht schon aufwachen. Und dann gibt es noch ein kleines Detail, es steht da etwas ganz Interessantes. Jesus schlief auf einem Kissen. Also, der macht sich's noch gemütlich. Oder, die Jünger, Todesangst, jetzt ist er fertig. Und was macht Jesus? Der schläft auf einem Küssi. Also das ist also wirklich nicht angemessen. Also jetzt. Und das ist doch. Und dann heisst noch etwas interessant. In der Bibel heisst doch in den Psalmen: Der Hüter Israels, er schläft nicht und er schlummert nicht. Jetzt habe ich als Christ mal im Theologiestudium gelernt, Jesus sei Gott. Was macht Jesus? Er schläft. Klar, das ist, weil er ein ganz Mensch ist, das gehört dazu. Aber trotzdem, obwohl es in der Bibel heisst, Gott schläft nicht, er schlummert nicht, haben wir nicht trotzdem manchmal, einfach trotzdem den Eindruck, in dieser Situation, wo ich jetzt da bin, da schläft Gott. Und da kommt manchmal die Frage auf, also ich bete und ich gebe also wirklich Mühe, das Chaos, das vielleicht in meinem Leben ist oder wo in der Welt ist, dass man das wirklich irgendwo in den Griff bekommt. Wenn man nur in die Zeitung schaut, also jedes Mal, wenn man in die Zeitung schaut, dann sieht man vom Chaos in dieser Welt. Man muss jetzt kein Beispiel sagen, das wissen wir selber. Oder aber es kann auch plötzlich im eigenen Leben so sein oder in der Gemeinde. Da ist einfach plötzlich etwas, wo du den Eindruck hast, hey, Gott, der ist irgendwie am Schlafen. Und wir geben uns das Beste und der Einzige, der nichts macht, das ist Gott. Der ist noch am Schlafen. Der macht sich noch gemütlich, der kann sich ja das leisten. Und was dann Jesus, was sie dann machen, ist, also es ist nicht etwas Schlechtes, was sie machen. Sie sagen, sie wecken Jesus auf und sagen, das ist mal gut. Und dann sagen sie, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und das ist nicht so gut. Das eine, was sie machen, ist sehr gut. Sie gehen zu Jesus und sagen, los, du kannst uns helfen in dieser Situation. Und das Zweite ist, ja, willst du uns überhaupt helfen in dieser Situation? Und es ist ein Unterschied darum zwischen Wissen und Glauben. Ich kann wissen, dass es Gott gibt, und das ist etwas sehr Wichtiges. Viele Philosophen, die nicht Christen sind und noch bevor Jesus auf der Welt war, haben gewusst, Gott gibt es, das ist keine Frage. Aber Glaube ist mehr als Wissen. Glaube ist nicht nur, ich weiß, dass es Gott gibt, sondern ich vertraue darauf, dass er mein Leben im Griff hat, auch dann, wenn es manchmal nicht so aussieht. Man hat heute manchmal den Eindruck, wenn man mit Leuten redet, Glaube ist weniger als Wissen. Aber eigentlich ist Glaube mehr als Wissen. Und das wisst ihr in eurem Alltag. Jetzt stellt euch mal vor, ihr steht vor einer grossen Herausforderung und dann fragt ihr jemanden, den ihr gut kennt oder den ihr gerne habt, denkst du, dass ich das kann? Und dann sagt die Person, los, ich weiß, dass es dich gibt. Denkt ihr, was, wie bitte? Oder aber die Person, ja, ich glaube an dich, dass du das kannst. Also das ist ein Unterschied, oder? Und so ist es einem Gott, bei Gott. Glaube bedeutet einerseits, ich weiß, dass es Gott gibt. Ich weiß, dass die Worte, die in der Bibel beschrieben sind, dass sie stimmen. Ich bejahe das auch. Und das Zweite ist, ich glaube und ich vertraue in dieser Situation konkret auf das. Und zwar auch dann, wenn es manchmal nicht so aussieht und wenn manchmal der Eindruck entsteht, Jesus, jetzt in dem Moment, zumindest gerade bei uns, da ist er am Schlafen. Vielleicht gerade bei uns scheint er sich nicht zu interessieren. Und da gibt es manche noch, die sich dann überlegen oder die auch gesagt bekommen, ach, das liegt wahrscheinlich an dir, weil du Sünde hast in deinem Leben. Also ich lese in dem Text nie, dass Chaos ausgebrochen ist, weil die Jünger irgendwo besonders gesündigt haben oder sonst irgendetwas. Also ich habe auch vor kurzem ein sehr negatives Beispiel gehabt. Das war ein Kollege von uns, der hat in der Universität von Oxford, ist im Doktorieren, war ein sehr bekannter Mann, war vom Islam zum Christentum konvertiert, hat 2 Bücher darüber geschrieben. Und immer wenn man hat, weil Islam sehr ein aktuelles Thema ist, hat man immer den aufführen geholt, wenn man hat müssen, irgendetwas mit Islam besprechen, was sehr häufig ist. Weil er hat das sehr glaubwürdig können überbringen. Und dann ist er plötzlich sehr schwer krank geworden. Und dann hat man gesagt, den brauchen wir unbedingt, jetzt müssen wir beten, dass der gesund wird. Und da haben wir, also ich vermute, Zehntausende von Leuten haben für den gebetet, weil er wirklich recht bekannt war. Und man hat gebetet und man hat gebetet und man hat gebetet und es ist nichts passiert. Und in dieser Situation, in den wo er dann im Hospiz schon war, hat sein Chef, der auch recht bekannt ist, gesagt, jetzt müssen wir aufhören zu beten dafür, dass er gesund wird. Jetzt müssen wir dafür beten, dass er gut sterben kann. Der Ärzte gesagt, es geht in noch 3 Tage. Und dann hat es einen riesen Aufschrei gegeben unter Christen, so in den Facebook-Kommentaren, das sind immer die niedrigsten Instinkte von allen Menschen, die es gibt irgendwie. Also das geht doch nicht. Und dann hat man gesagt, also der, wenn man jetzt nur genug glaubt, der wird wieder gesund. Und es sind gewisse noch weitergegangen, gesagt, also hört, und wenn der jetzt stirbt, dann seid ihr geschuldet, weil ihr nicht genug geglaubt habt. Und manchmal gibt es in unserem Leben einfach ein Chaos, das wissen wir selber. Weil alles, was lebt, stirbt irgendwann. So ist unsere Welt beschaffen. Und er ist leider gestorben, aber er ist im Glauben an Jesus gestorben. Und es hat so ausgesehen, manchmal interessiert sich Gott dann überhaupt für uns. Oh Gott, und vielleicht hat man gedacht, ja, aber bei mir, wenn Gott jetzt mich nicht mehr brauchen will, das kann ich noch verstehen, aber wenn Gott den nicht braucht, also der hätte ja sogar nötig gehabt, also interessiert sich Gott überhaupt für mich? Und das ist manchmal eine Spannung und die möchte ich auch gar nicht. Einfach, die sollten wir gar nicht, wenn nicht Christen uns das Volk ganz schnell weglegen und sagen, das ist ja für uns nicht das Problem. Aber ich glaube, die Antwort ist eine andere. Nämlich Gott interessiert sich für uns und das sehen wir an Jesus, an der Tatsache, dass der ewige Gott Mensch geworden ist und für unsere Schuld und für unsere Sünde und für das ganze Chaos in dieser Welt am Kreuz gestorben ist. An dem sieht man das, dass Gott uns liebt. Nicht unbedingt nur an der Situation, sondern wo sieht man, dass Gott sich wirklich liebt? An dem. Und man sieht auch an dem, dass unsere Welt manchmal voller Chaos ist und es manchmal scheinbar so aussieht, als böse gönnt. Aber dann sieht man etwas anderes, dass nach dem Tod von Jesus und nach seiner Kreuzigung kommt es zur Auferstehung. Aber die 3 Tage sind dann also sehr, sehr lang gewesen für die Jünger. Und die haben den Glauben in dieser Zeit eigentlich verloren gehabt. Und das kann uns manchmal auch so gehen. Und es ist ihnen sicher gegangen, weil da jetzt in dieser Situation schon, also interessiert sich denn Gott überhaupt für mich? Fragst du überhaupt nach mir? Das kann in einer Krankheitssituation sein, das kann in Beziehungsschwierigkeiten sein. Das kann einfach sein, dass man Angst hat, du, wie kommt das mit dem christlichen Glauben in der Schweiz? Darf man in 10 Jahren noch sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, oder muss man dann einen Buß zahlen? Oder darf man noch Gottes Gebot sagen, dass Ehe zwischen Mann und Frau ist? Darf man das noch sagen? Die Frage, die man hat. Und trotzdem eins darf man wissen, nämlich das, was Jesus sagt. In dieser Situation darf man wissen, man könnte an Jesus glauben. Und sie wecken Jesus auf und Jesus fragt dann, haben die ja noch keinen Glauben? Weil Glauben heisst, ich glaube eben auch, wenn das Wissen nicht mehr langt, sondern ich vertraue darauf, jetzt in dieser Situation, obwohl es jetzt nicht so aussieht, dass Gott die Welt im Griff hat und dass Gott Chaos im Griff hat. Ich meine, vor ein paar Jahrzehnten, ich habe noch Bücher gelesen, vor ein paar Jahrzehnten, ich habe eine Arbeit, geschrieben, ein paar andere für die FG über Israel. Und nachher habe ich Bücher gelesen, 60 und 70 Jahre, wo die Christen sehr viel gesagt haben, schaut, es ist klar von der Bibel her, dass der Kommunismus wird gewinnen und die kommen jetzt dann in die Schweiz, die besetzen die Schweiz und Deutschland wird nicht wieder vereinigt, bevor dass Jesus wiederkommt. Also einfach, weil sie so überwältigend sind von dem, was da jetzt im Osten passiert. Sagt, die gewinnen, keine Chance, es ist fertig. Und plötzlich ist über Nacht fertig gewesen, weil Gott die Welt im Griff hat. Genau, was da steht. Und es ist nicht etwas ganz Interessantes. Es steht da, dass er den Wind und die Wellen bedroht hat, Jesus. Und sie fragen sich dann, also was, und er sagt noch, schweig und verstumme. Und das sind zwei sehr interessante Ausdrücke aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt noch einen anderen Kontext, wo Jesus schweig und verstumme und gebraucht und jemanden bedroht. Und das sind Dämonen. Also was Jesus mit dem Sturm macht, ist, er macht einen Befreiungsdienst mit dem Sturm. Eigentlich führt Jesus dann einen Exorzismus mit dem Sturm durch. Was eigentlich eben zeigt, der Sturm symbolisiert die Macht vom Bösen, die Macht vom Chaos, wo in dieser Welt rein sind. Und in unserem Boot, wir sind im Boot und wir, das scheint uns wirklich runterzuziehen. Jetzt gehen wir dann gerade unter. Und in dieser Situation, zeigt Jesus, nein, hey, auch wenn es so aussieht, als ob ich mich nicht interessiere, oder vielleicht, dass ich es nicht mal kann, dass ich euch helfen kann in dieser Situation, macht Jesus klar, ich kann es jederzeit und ich kann es sofort. Die Jünger fragen nachher, wer ist dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Und wieso sagt, und die Jünger kommen langsam auf die Spur. Weil wem haben das Meer gehorcht im Alten Testament? An Moses. Das ist der neue Moses. Aber noch mehr. Wem hat das Meer in der Schöpfung gehorcht? Ja, Gott selber. Sie kommen da langsam auf die Spur, doch, hey, das ist nur Gott, kann letztlich machen, dass das Chaos vom Meer unter Kontrolle kommt. Nur Gott kommt mit dieser Macht vom Bösen klar. Und er kann das. Und das merken sie da. Und die Herausforderung, wo wir alle immer wieder drinstehen, wenn es jetzt mal nicht gerade so läuft, wie wir denken, ist, man könnte es anderen sagen, das sind andere daran schuld. Oder man könnte sagen, ja, interessiert sich Gott nicht für meine Situation, wo ich drin stehe? Oder aber man könnte zu Gott gehen und sagen, schau, ich bin in dieser Situation. Die Wellen schlagen auch jetzt in mein Lebensboot gerade rein. Und man kann, glaube ich, durchaus sagen, wahrscheinlich, manchmal habe ich das Gefühl, dass du dich nicht für mich interessierst. Aber ich glaube, trotz allem Anschein vom Gegenteil, dass du dich für mich interessierst. Und nicht nur das, ich weiß, dass du kannst helfen und dass du jederzeit kannst helfen. Du bist da, du bist der Herr, du bist der Herr über das Chaos und ich kann auf dich vertrauen, was auch immer passiert. Du meinst es gut mit mir und du hast mein Leben im Griff, du hast die Welt im Griff, du hast den ganzen Verlauf von der Geschichte, den hast du im Griff und es passiert nichts, wo du nicht zulässt, aber du hast es auch in der Hand, dass du mit dem jederzeit kannst ein Ende machen. Auch wenn es keiner gesehen hat. Ich möchte mit einer Geschichte aus dem Alten Testament schließen. Im 2. Könige Kapitel 6 und 7 gibt es eine Geschichte, wo etwas Erstaunliches passiert. Nämlich Samaria, die Hauptstadt vom Nordreich, wird belagert. Und der Prophet kommt zum König und sagt, schau, über Nacht wird das ganze Heer von den Assyrern weg sein. Das wird über Nacht weg sein. Und ein Ritter sagt, dass sogar wenn Gott Fenster vom Himmel aufmachen würde, das kann nicht passieren. Also, über Nacht sind dann die nachher weg. Und der Einzige, der an dem keinen Anteil hat, ist der, der nicht geglaubt hat. Das ist der, der umkommt. Was zeigt uns das? Jesus interessiert sich für uns und er liebt uns, auch wenn es manchmal nicht so den Arsch hat. Aber wenn wir über das rauskommen wollen, dann ist eins nötig. Ich vertraue und ich glaube trotz einem Anschein vom Gegenteil. Nämlich, dass Jesus, obwohl er gekreuzigt ist, der Herr der Welt ist. Und dass Jesus mich liebt, obwohl es Chaos in meinem Leben ist. Und dass es sich lohnt zum Glauben, obwohl es nicht so aussieht, als ob es sich lohnen zum Glauben. Und dass am Ende Jesus wird siegen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht. Aber in einem Moment kann Jesus das ändern und er hat es schon immer wieder geändert. Gott wird am Ende der Sieger sein und das Chaos, das von mir symbolisiert wird, wird nicht mehr sein. Auch wenn wir jetzt noch drin stehen. Aber das wird ein Ende haben. Und es wird ein Ende haben, sobald sich Jesus dafür entscheidet. Aber eins möchte Jesus in dieser Situation. Dass wir den Glauben entwickeln können und bewusst auf ihn vertrauen können und ihm sagen, los, ich glaube, dass du willst helfen und dass du kannst helfen. Auch wenn ich es nicht fühle, auch wenn ich es nicht spüre, aber du bist der Herr, und du bist der Sieger und du hast mein Leben und die ganze Weltgeschichte im Griff. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich möchte dir wirklich danken für die Stelle, die wir da haben. Und es ist wirklich so, manchmal sieht es einfach in unserem Leben so aus oder auch in der Welt so aus, als ob du am Schlafen bist. Und manchmal sieht es wirklich so aus, ja, interessierst du dich denn überhaupt für uns? Und ich möchte dich wirklich bitten, Herr, dass du uns in dieser Situation einfach immer wieder Kraft gibst, dass wir wirklich glauben, wenn es manchmal nicht so aussieht und du scheinbar am Schlafen bist. Du willst helfen und du kannst helfen. Und dass wir manchmal, haben wir vielleicht eine Spannung in unserem Leben wegen dem und dann haben wir, denken wir selber auch, ja, fragst du nicht danach, dass wir umkommen, obwohl wir das Beste geben. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass wenn wir in so einer Situation reinkommen, ob wir jetzt gerade drin sind oder vielleicht mal in Zukunft drin sind, dass wir dann können auf dich schauen und sehen, du bist für uns gestorben. Du bist für uns Mensch geworden, du bist für uns auferstanden. Das hättest du nicht müssen machen, Herr. Und an dem sehen wir, trotz allem Anschein vom Gegenteil, dass du uns über alles liebst und dass am Ende du wirst alles im Griff haben. Und danke, dass wir, wenn wir das machen, dürfen Anteil haben an dieser neuen Welt von dir, wo kein Chaos, kein Meer und kein Leid mehr wird sein. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.